Eine relativ große. Also wir können vielleicht doch kurz mal bei 45 anhalten, kurz zu dem historischen Rahmen. 45 Krieg, Ende 49 wurde die BRD ja gegründet, mitunter von ja, ehemaligen Nazis und auch Kriegsverbrecher, die einfach in Politik, Militär und in der Verwaltung waren. Die Geschichte des Nationalsozialismus, beziehungsweise wie mit ihr dann in der BRD umgegangen wurde, wurde also von denjenigen vorgegeben, die mitunter für diesen Terror verantwortlich waren. Das heißt, dort hat das Ganze schon mal begonnen. Ist also nicht verwunderlich, dass es keine kritische Aufarbeitung gab, sondern ja, dass der Nationalsozialismus und insbesondere die Verherrlichung des Militärs dort stattgefunden haben und es eben bis heute tun. Es gab natürlich Versuche, das in einen Rahmen zu fassen durch Traditionserlasse, aber den ersten gab es erst in 1965, also viel zu spät. Und so hat sich das Ganze eben durchgezogen. Es wurde nie kritisch aufgearbeitet. Und deswegen haben wir die rechte Traditionspflege bis heute, vor allem in Bezug auf militärische Einheiten. Und dann sind wir schon bei der Bundeswehr. Also da lässt sich ein ziemlich weiter Bogen spannen.
Heißt das also, dass nach 45, also in Zeiten, als die Amerikaner hier stationiert waren und eigentlich eine Entnazifizierung vorantreiben wollten, eine Erinnerungskultur trotzdem noch möglich war an die Gefallenen und an die Heldinnen, die angeblichen dieser NS-Zeit?
Wie es jetzt speziell zwischen 45 und 49 aussieht, weiß ich nicht im Detail. Auf jeden Fall wurden alle Organisationen natürlich verboten, SS, Wehrmacht etc. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, jemals irgendwas davon gelesen zu haben, dass es dann Ehrungen gab. Aber die Leute, die während dieser sogenannten Entnazifizierung quasi vor Gericht gestellt wurden, nur wenige Jahre später wieder rausgekommen sind, worunter Kriegsverbrecher waren, die haben in den frühen 50er Jahren schon wieder damit begonnen, sich wieder zu sammeln, die ehemaligen Kameraden um sich zu scharen. Und spätestens ab Beginn der 1950er Jahre ist diese rechte Traditionspflege wieder offiziell ausgeübt worden.
Jetzt hast du dich speziell mit Oberbayern beschäftigt, nur deswegen, weil du aus Oberbayern kommst, oder gibt es da nochmal einen speziellen Fall, der direkt auf Oberbayern zielt?
Also das Erste natürlich, genau, weil ich selber aus Oberbayern bin, aber weil sich hier in meinen Augen und nach den bisherigen Recherchen das hier ziemlich häuft, auf verschiedene Art und Weise. Wir haben gerade schon über das Militär gesprochen, also es gibt natürlich nach wie vor Gedenken, die mitunter von der Bundeswehr ausgetragen werden, aber wo auch die Wehrmacht mit eingeschlossen wird. Es gibt auch noch alte Wehrmachtler, die dabei sind. Freikorps-Traditionspflege spielt natürlich eine große Rolle. Und wie ich es im Buch auch habe, der dritte Punkt, quasi Einzelpersonen wie Erich Ludendorff oder dieses ewige Thema, das Jodelgrab am Chiemsee. Das sind so ein bisschen die drei Bereiche und die häufen sich hier einfach. Und man darf auch nicht vergessen, dass Oberbayern, speziell in München, während der Zeit des Nationalsozialismus und auch schon davor eine sehr entscheidende Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das prägt das Ganze bis heute einfach.
Jetzt hast du ein paar Fälle angesprochen. Kannst du da mal bei einem ins Detail gehen, damit man weiß, was es damit auf sich hat?
Ja, kann vielleicht so ein paar verschiedene anschneiden, um so die Dimensionen zu verstehen. Wir waren schon bei den Gebirgsjägern, die auch in Oberbayern damals aufgestellt wurden, während des Zweiten Weltkriegs, besser gesagt vor dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt zahlreiche Gedenkstätten für die Gebirgsjäger hier, die es teilweise schon seit den 50er Jahren gibt. Dort treffen sich bis heute viele Leute aus Bundeswehr, wie schon gesagt, ehemalige Wehrmachtler. Wir sind letztes Jahr mit einigen Leuten in Mittenwald gewesen, wo die Brendtenfeier jedes Jahr stattfindet. Dort haben sich wohl auch Leute der AfD darunter gemischt. In der Vergangenheit sind dort immer wieder alte Kämpfer mit ihren Orden aufgetaucht, mit Hakenkreuzorden. Ja, es also werden Symbole verwendet und ein Sprech verwendet. Hatten wir letztes Jahr auch Peter Tauber, der Staatssekretär der Verteidigung, der da war, der die Opfer nicht speziell erwähnt hat, sich aber nach dem Treffen mit einem alten Wehrmachtler hat fotografieren lassen. Also das ist einmal dieses eine mit den Gebirgsjägern und der Bundeswehr. Dann gibt es auch noch andere Geschichten, wie natürlich für das Freikorps Oberland in Schliersee, wo sich nach wie vor Leute treffen, hatten wir vor 2 Wochen erst. Dort finden sich auch nicht nur die alten Kämpfer zusammen, wie das oftmals behauptet wird. Das sind alte Männer, die dort sind und die gedenken halt ihrer Kameraden. Nein, dort treffen sich Leute von der Burschenschaft Danubia aus München, von der HIAG, das heißt die Traditionsgemeinschaft der Waffen-SS und so weiter. Das sammelt sich dort quasi alles und so wird es von einem einfachen Gedenken, wie es oftmals gesagt wird, das recht harmlos erscheint, ja, zu einer radikalrechten Gedenkfeier.
Sind das dann auch sozusagen Netzwerktreffen, die dann sich um so einen Punkt scharen?
Ja, auf jeden Fall. Also speziell zum Freikorps Oberland, das es ja lang oder viele Jahrzehnte gab, kann man definitiv von Netzwerken sprechen, die untereinander verstrickt sind. Also ehemalige Freikorpskämpfer, die später bei der SS waren, deswegen ist die HIAG dort. Die Burschenschaftler, die sich wiederum mit den Vertriebenen auseinandersetzen, deswegen beim Freikorps Oberland gedenken, weil die in Oberschlesien gekämpft haben. Also man kann durchaus von dem Netzwerk sprechen, das da zusammenläuft, das quasi Alt- und ja, Neonazis miteinander verbindet.
Jetzt hast du häufiger ein Wir angesprochen. Wer ist denn dieses Wir?
Es sind verschiedene Leute aus verschiedenen Ecken aus Deutschland, aber nicht nur. Antifaschistische Kräfte natürlich auch, die sich schon seit Jahrzehnten damit auseinandersetzen, was hier in Deutschland, aber speziell auch in Oberbayern passiert. Wenn wir mal an die Proteste, um nochmal darauf zurückzukommen, in Mittenwald gehen, die Proteste, die ja damals außerhalb Bayerns organisiert wurden, die Bücher geschrieben haben darüber, die Vorträge darüber gehalten haben, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einladen. Es gibt jetzt nicht wir im Sinne von einer Organisation, das Ganze betreibt, die den Protest voranbringt. Es sind mehr Einzelpersonen und Einzelgruppen, aber so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Also eine große Gemeinschaft an Leuten, die sich dieser rechten Erinnerungskultur entgegenstellen.
Exakt, genau. Auf unterschiedlichen Ebenen. Es gibt Leute, die sich mit der rechtlichen Seite befassen. Wie steht es mit Täterinnen und Tätern, die heute noch leben, die vor Gericht zu bringen? Leute, die die Proteste organisieren, wie gesagt, Texte schreiben, Zeitzeuginnen-Hearing organisieren, wie wir es letztes Jahr auch in Schliersee hatten, an der Bildungsstätte. Das wären so die verschiedenen Ebenen davon.
Warum spielt das jetzt gerade? Das Buch kommt perfekt zum Sommerurlaub raus, dein Buch. Warum lohnt es sich, das im Sommerurlaub zu lesen?
Ich denke, gerade aufgrund der aktuellen Situation, das ist ja vorher schon kurz angeschnitten, einmal das Historische, das die rechte Tradition schon immer gab. Und gerade in der jetzigen Situation wird das nochmal sehr deutlich, wenn wir uns an die Blutspur des NSU erinnern, wenn wir uns an den Mord von Walter Lübcke erinnern. Jetzt auch dieses immerwährende Aufkeimen rechter Strukturen in der Bundeswehr, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das hat mit einer verfehlten Traditionspflege zu tun, die sich nach dem Krieg gebildet hat. Die zieht sich bis heute fort und die ist bis heute spürbar. Und ich denke, solange es hier so große Probleme gibt, die bis zum Mord und rechten Terror gehen und auf der anderen Seite der antifaschistische Kampf kriminalisiert wird, dass der VVN meinetwegen die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, solange das so läuft, muss der Kampf eben gegen diese rechte Traditionspflege weitergehen, weil es ist nie geschehen. Und wenn man nicht damit anfängt, das aufzuarbeiten, dann wird es auch in meinen Augen immer so weitergehen.
Jetzt sagst du gerade, der Kampf ist nie aufgenommen worden, beziehungsweise die rechten Traditionspflegen ist einfach weitergelaufen. Jetzt stellt sich doch die CDU hin und sagt, sie sind zumindest antifaschistisch in dem Sinne, dass sie was gegen Nazis haben und das nicht akzeptieren wollen. Wie konnte das dann die ganze Zeit weiterlaufen? Hast du da auch Beispiele dafür gefunden, wie diese Kontinuität erhalten bleiben konnte?
Konkretes Beispiel, es ist halt irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Also man kann sich natürlich auf der einen Seite hinstellen, sich als antifaschistisch labeln und sagen, dass man bereits was getan hat in der Vergangenheit und heute, dass man die Taten eines NSU schrecklich findet. Das ist ja die eine Seite. Aber speziell zum Thema CDU, CSU, die ja in meinen Augen mit Schuld ist durch ihren Sprachgebrauch, durch ihre Politik, durch rassistische Politik, die dieses Klima ja auch geschürt hat. Es ist in meinen Augen ein bisschen heuchlerisch, so zu reden. Durch diese Unterstützung von Anfang an ja auch, die Ära Adenauer, wie sie das alles aufgebaut hat, nie richtig davon distanzieren, hängt es in meinen Augen so ein bisschen damit zusammen. Deswegen jetzt zu sagen, antifaschistisch, finde ich sehr schwierig, wenn sie eigentlich mit Schuld an manchen Situationen sind.
Also ich komme ja selber auch aus der Gegend. Diese Diskussion darüber, ob jetzt dieses rechte Gedenken weiter stattfinden darf, endet ja meistens damit, dass die ja nichts Böses tun und dass es ja Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt sind und man begleitet, zum Teil stellen sich ja die Bürgermeister mit vorne hin, wenn irgendwie die Gebirgsjäger aufmarschieren oder so. Gab es da auch andere Beispiele für Bürgermeister, die sich da bewusst dagegen entschieden haben, mitzumachen? Oder verhält sich das dann nur, wenn Aufmerksamkeit kommt, tut man so, als gäbe es das nicht?
Ja, es ist schon so ein Aufmerksamkeitsding. Also ich habe jetzt verschiedene Sachen im Kopf, aber in Mittenwald oder Bad Reichenhall, was die Gebirgsjäger und die Fallschirmjäger betrifft, wird es ja nach wie vor weitergeführt. In Schliersee, ein ganz aktueller Fall jetzt eben, nachdem vor der Tafel für das sogenannte Freikorps Oberland wieder ein Kampf aufgetaucht ist vor 2 Wochen. echauffiert sich der Bürgermeister, was das soll, dass die Tafel im Anschluss einer antifaschistischen Aktion überklebt wurde und dass man auf den antisemitischen Hintergrund aufmerksam gemacht hat. Also man will nicht so richtig darauf eingehen, man betrachtet es immer noch, ja, als Traditionspflege, wie du schon gesagt hast. Das sind normale Leute, die da hingehen. Die rechte Organisation, die diesen Kranz vor dem Freikorps Oberland abgelegt hat, wurden sogar als ganz normale Heimatvertriebene beschrieben, sind gar keine Rechten. Also man will sich darauf gar nicht einlassen, man scheut den Konflikt und vielleicht im Äußersten unterstützt man es sogar heimlich.
Gibt es
Vom
da,
Gedanken her.
und du hast gerade angesprochen, auch im Mittenwald und Chiemsee, da gab es dieses Jodelgrab, das du am Anfang genannt hast. Wie ist da die Aufarbeitung? Gäbe es da überhaupt Aufarbeitung, wenn es keine Antifaschistinnen gäbe, die dagegen agieren oder agitieren?
Glaube nicht. Heute ist es ja nur sehr zaghaft. Also es gibt ja diesen Aktionskünstler, diesen Wolfram Kastner, der da seit Jahren gegen dieses Grab versucht vorzugehen, zumal der Jodel dort selbst nicht begraben ist und Jodel ist nun mal ein Kriegsverbrecher gewesen, was ich auch in dem Buch von mir geschrieben habe. Ich glaube, viel gemacht hätte man nicht, wenn er nicht dazwischen gefunkt hätte. Es gab ja damals diesen einen Fall, dass sich die NPD dort versammelt hat oder Mitglieder, um dieses Grab wieder zu säubern und herzurichten nach einer Aktion vom Kastner. Aber gäbe es diese Öffentlichkeit nicht und würde jetzt nicht sogar im Landtag darüber diskutiert werden, wie man damit weiter umgeht, wo auch die Bereitschaft, etwas zu verändern, sehr, sehr zaghaft ist, dann glaube ich nicht, dass da irgendwas verändert werden würde.
Dann gäbe es vielleicht von dir neben Buchlesen noch einen Hinweis an geneigte Antifaschistinnen. Was gilt es zu tun?
Was gilt es zu tun? Ich glaube, dass es wichtig ist, immer vor Ort auch anzusetzen. Ich habe das auch gemerkt. Das müssen nicht riesige Gedenken sein, sondern durch Recherche, durch kleinteilige Recherche und Beobachtung kann man auch auf sehr wichtige Sachen stoßen. Und sei es das Kriegerdenkmal im eigenen Ort. Sonst dann natürlich dahinter sein, versuchen mehr dazu zu erfahren. Vernetzung ist natürlich eine Sache. Und ja, versuchen, wenn man darauf stößt, das Ganze natürlich auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, wenn man was findet, dass man sich meinetwegen an die Gemeinde wendet, an andere Leute, die sich vielleicht schon damit auseinandergesetzt haben, um eine Öffentlichkeit und ein Bewusstsein zu schaffen. Denn ich glaube, die wichtigste Waffe in diesem Kampf ist einfach die Öffentlichkeit und das öffentliche Auftreten.